Terra Westover. Befreit. Wie Bildung mir die Welt erschloss. Amerika, oder besser gesagt die USA, sind seit jeher für viele unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen von Freiheit verbunden. Die Freiheit, die eigene Religion ohne Angst vor Repression oder Verfolgung ausleben zu können, gehörte von Anfang an dazu. Die ersten Siedler kamen vor allem deshalb, weil sie sich in ihrer Heimat wegen ihres Glaubens unterdrückt fühlten. Auch heute noch führen viele moderne Familien religiöse Gründe ins Feld, wenn sie sich entscheiden, aufs Land zu ziehen und ihre Kinder fernab des säkulären staatlichen Schulsystems zu Hause zu unterrichten. Die mormonisch-christliche Kirche gehört zu den religiösen Strömungen, die besonders in den USA verbreitet ist. Sie wurde im frühen 19. Jahrhundert von Joseph Smith Jr. gegründet und fand vor allem unter den vielen europäischen Neuankömmlingen im frisch besiedelten Westen Anklang. Die meisten Mormonen siedelten im Gebiet des heutigen Bundesstaats Utah, obwohl es überall in den USA kleinere Gemeinden gibt. Die Westovers, Terras Familie, lebten auf ihrer eigenen Farm im ländlichen Idaho, unweit der Grenze zu Utah. Sie waren allerdings weder typische Durchschnittsamerikaner noch typische Mormonen. Die Familie praktizierte ihre ganz eigene Form des religiösen Fanatismus, der vor allem ihre Kinder vor dem Einfluss der Gesellschaft abschirmte. Terra, das jüngste der 7 Kinder, betrat bis zu ihrem 16. Lebensjahr keine Schule. Sie wusste weder vom Holocaust noch, wie man einen Kaffee trinken geht oder einen Arzttermin vereinbart. 10 Jahre später promovierte sie an der Elite-Uni in Cambridge. Diese Blinks erzählen ihre bewegende Geschichte. Blink Nummer 1. Terra wuchs in einer mormonischen Familie auf dem Land auf und besuchte niemals eine Schule. Terra Westover wuchs als jüngstes von 7 Kindern auf einer Farm im US-Bundesstaat Idaho auf. Sie lebte auf dem Land in der Nähe der Berge, inmitten sanfter Hügel voll wildem Weizen und vereinzelter Nadelbäume. Als sie etwa 7 Jahre alt war, bekam sie erstmals das Gefühl, dass sie und ihre Familie anders waren als andere. Terra und ihre Geschwister gingen nicht zur Schule und hatten auch noch nie einen Fuß in einen Kindergarten gesetzt. Für den Staat Idaho war es sogar so, als existierte Terra gar nicht. Sie kam bei einer Hausgeburt zur Welt, hatte nie einen Arzt oder eine Krankenschwester gesehen und besaß noch nicht einmal eine Geburtsurkunde. Aber natürlich existierte sie. Sie legte im Sommer Pfirsiche ein, die sie im Winter zusammen mit anderen Vorräten aus dem Speicher holte. Ihre Bildung war der große und ewige Kreislauf der Natur. Sie lebte nach dem Rhythmus von Buck's Peak, dem 2000 Meter hohen Berg, den ihr Vater indianische Prinzessin nannte. Ihre Großmutter lebte ein paar Häuser weiter und war der Meinung, die Kinder sollten zur Schule gehen. Als sie eines Tages beschloss, nach Arizona zu ziehen, bot sie Terra an, sie mitzunehmen. Sie würden am nächsten Morgen um 5 aufbrechen und sie in Arizona an einer Schule anmelden. Terra war hin und her gerissen und tat in dieser Nacht kein Auge zu. Sie stellte sich vor, wie ihre Familie nach ihr suchen würde. 5 Uhr verstrich und Terra beschloss, zu bleiben. Terras Vater Gene hielt die Schule für eine der vielen gottlosen, ketzerischen Machenschaften der Regierung. Da hätte er seine Kinder auch gleich dem Teufel selbst überlassen können. Gene war nämlich ein Mann des Glaubens. Er war Mormone. Er hatte sein Leben lang hart gearbeitet. Seine verhornten Hände waren der eindeutige Beweis und hielten zudem eisern an der Bibel und dem Buch Mormon fest. Für ihn war der Platz einer Frau ihr Zuhause. Faye, Terras Mutter, war im nahegelegenen Ort aufgewachsen. Sie arbeitete als Hebamme, wenn auch ohne entsprechende Lizenz, und glaubte, wie ihr Gatte, an die mormonische Religion mit ihrem unerschütterlichen Bekenntnis zur Ehe und der Rolle der Frau als Mutter und Hausfrau. Der Wirbel um Terras Geburtsurkunde steht symbolisch für ihre Abgeschiedenheit von der Gesellschaft. Niemand konnte mit Sicherheit sagen, wann genau sie geboren worden war. Mutter, Vater und Großmutter erinnerten jeweils unterschiedliche Daten. Blink Nummer 2. Als einer ihrer Brüder aufs College ging, begann sich auch Terra für die Schule zu interessieren. Der Theorie nach bekamen Terra und ihre Geschwister Hausunterricht. Als sie 4 Jahre alt war, brachte ihr älterer Bruder Tony ihr das Lesen bei und anfangs bemühte sich auch Faye darum, ihre Kinder in Mathe und Geschichte zu unterrichten. Aber als Terra etwa 8 war, schien es, als hätten sie alle gemeinsam die Schule geschmissen. Von da an war den Kindern ihre Bildung gänzlich selbst überlassen. Sie konnten nur lernen, was sie sich in Eigenregie aneigneten. Ein solcher Ansatz kann durchaus erfolgreich sein, aber Terra besaß unter allen Geschwistern die geringste Disziplin. Wenn sie Mathe lernte, blätterte sie nur lustlos in einem Kursbuch herum. Es war niemand da, der ihr Wissen oder ihren Lernerfolg kontrollierte. Manchmal setzte Faye ihre Kinder in der öffentlichen Bibliothek im Ort ab, wo sie sich die Zeit in der Kinderabteilung vertrieben. Doch der Einzige, der dabei wirklich las und lernte, war ihr älterer Bruder Tyler. Als Tyler 18 und Tara 10 war, verkündete Tyler, aufs College gehen zu wollen. Jean, ihr Vater, war erwartungsgemäß alles andere als erfreut. Tyler war nun schon der dritte seiner Söhne, der das Elternhaus verließ. Die Familie schrumpfte unaufhaltsam weiter. Dabei brauchte er dringend helfende Hände, um Scheunen und Heuschuppen zu bauen. Abgesehen davon erschloss sich ihm nicht, wie ein Mann mit Büchern und Stiften Frau und Kinder ernähren wollte. Seine Kinder sollten praktische Dinge lernen, mit denen man es im Leben zu etwas bringt. Ganz zu schweigen davon, dass er sie auf diese Weise vor der Hirnwäsche durch die Sozialisten und den Spionen der Illuminaten beschützen wollte, die in seiner Vorstellung die staatliche Bildung infiltrierten. Doch mit Tylers Beschluss war auch in Terras jungen Herzen der Samen der Neugier aufgekeimt und konnte im Nährboden der ländlichen Langeweile nach Lust und Laune gedeihen. Anfangs begnügte sie sich noch damit, sich mit religiösen Themen zu befassen. Sie las das Buch Mormon, das Neue Testament, und begann sogar eigene Essays zu schreiben. Eines Sonntagabends aber offenbarte sie Jean ihren Wunsch, eine richtige Schule zu besuchen. Blink Nummer 3. Mit 11 Jahren jobbte Tara als Babysitterin und sang im Theater, während sich ihr Vater auf den Weltuntergang vorbereitete. Als nach ihren Brüdern auch Taras ältere Schwester Audrey auszog, stand Jeans Familienbetrieb endgültig ohne Belegschaft da. Er sah sich gezwungen, in seinen alten Job auf dem Schrottplatz zurückzukehren. Tara half ihm bei der Arbeit, aber tief im Inneren zog es auch sie in die Ferne. Obwohl sie erst 11 war, führte der einzige Weg in die Unabhängigkeit über ein eigenes Einkommen. Also fuhr sie mit ihrem Rad ins Dorf und machte einen Aushang in der Post. Kurze Zeit später hatte sie ihren ersten eigenen Job als Babysitterin, montags bis freitags von 8 Uhr bis Mitternacht. Sie verdiente zwar nicht viel, aber selbst das bisschen war mehr, als sie jemals zuvor besessen hatte. Mary, die Mutter des Babys, erzählte ihr von den Tanzstunden, die die anderen Mädchen des Dorfes im Hinterraum der örtlichen Tankstelle nahmen. Hierauf schloss Tara sich den anderen Mädchen an und obwohl ihr das Tanzen gefiel, musste sie es schon kurze Zeit später wieder aufgeben, weil ihr Vater es für unangemessen befand. Daraufhin half Faye ihrer Tochter bei der Suche nach einem Hobby, das Jean nicht verbieten würde. Gesangsunterricht. Schon bald darauf begann Tara, sonntags in der Messe zu singen, zur restlosen Begeisterung der Gemeinde. Sie wurde sogar eingeladen, in einem Stück des örtlichen Kleinstadttheaters, das Warm Creek Opera House, zu singen. Ihr Vater saß in der ersten Reihe, als seine jüngste Tochter die Hauptrolle sang. Der Besuch des Stücks war indes die Ausnahme von der Regel, denn Jean war zu dieser Zeit schwer mit Vorbereitungen beschäftigt. Es war das Jahr 1999 und dem Glauben vieler Mormonen nach ging die Welt pünktlich mit dem Ende des Jahrtausends zugrunde. Aus diesem Grund war er bereits seit Jahren emsig dabei, Waffen und kiloweise Konserven in einem Keller zu bunkern, den er draußen auf dem Feld ausgehoben hatte. Wenn also in der Nacht zum 1. Januar 2000 sämtliche Computersysteme der Welt zusammenbrechen, würde er vorbereitet sein. Der 31. Dezember 1999 kam. Die Uhr schlug 12 und nichts passierte. Blink Nummer 4. Terras Familie lehnte medizinische Hilfe notorisch ab und vermied die Aufarbeitung interner Konflikte. Als sich auch der 1. Januar 2000 ohne jegliche Anzeichen einer nahenden Apokalypse dem Ende zuneigte, brach Jean fassungslos zusammen. Die Familie fuhr zu seiner Mutter, Terras Großmutter, nach Arizona und die Sonne dort hauchte ihm neuen Lebensmut ein. Doch auf dem Rückweg nach Idaho gerieten sie in ein Unwetter und kamen bei voller Fahrt von der Straße ab. Niemand war angeschnallt. Tara war kurzzeitig bewusstlos und bekam daher nicht mit, wie die Polizei und ein Krankenwagen am Unfallort eintrafen. Sie wusste jedoch, dass sich ihre Familie entschieden jedweder medizinischer Betreuung verwehrte. So auch dieses Mal. Ein paar Tage später konnte sich Tara noch immer nicht an den Heimweg erinnern, hatte aber nach wie vor Schmerzen. Sie konnte den Kopf nicht richtig bewegen und hatte immer wieder ein Gefühl eisiger Kälte im Nacken. Ihre Familie hielt trotzdem weiter an natürlichen Kräutern und spirituellen Heilmethoden fest. Das hatte bisher ja schließlich auch jedes Mal geholfen. Es war tatsächlich nicht der erste schwere Verkehrsunfall der Familie. Ein paar Jahre zuvor schlief ihr Bruder Tyler auf derselben Strecke von Arizona nach Idaho am Steuer ein. Die Familie rammte einen Strommast und prallte bei vollem Tempo mit dem Traktor eines Bauern zusammen. Sie hatten unglaubliches Glück im Unglück. Das Auto war zwar vollkommen zerstört, aber obwohl auch damals niemand angeschnallt war, kamen alle mit dem Leben davon. Fays Gesicht war noch lange danach rot und blau unterlaufen, ihre Kopfschmerzen hartnäckig und ihre Erinnerung löchrig. Dennoch ging keiner von ihnen je zu einem Arzt. Die Verweigerung fremder Hilfe verwuchs sich zu einem generellen Verhaltensmuster in Terras Leben. Als sie etwa 15 Jahre alt war, entdeckte sie allmählich ihre Weiblichkeit. Sie begann, sich zu schminken und unterhielt sich während der Theaterproben nett mit einem Jungen namens Charles. Das schien ihrem Bruder Sean zu missfallen. Er riss sie eines Nachts grob aus dem Schlaf, zerrte sie an den Haaren in den Flur und warf ihr rüde vor, sich wie eine Hure zu verhalten. Das Schlimmste an alledem war, dass Sean sie bereits früher gewaltsam angegangen war. Tara aber hielt sich für unzerbrechlich und redete sich ein, dass sie nur der körperlichen Schmerzen wegen weinte. Also erzählte sie niemandem von den Übergriffen ihres Bruders. Blink Nummer 5. Mit 16 Jahren pokte Tara für den ACT-Leistungstest und wurde dank eines sehr guten Resultats am College angenommen. Als Tara 16 Jahre alt war, schien ihr Leben vorgezeichnet. Sie würde mit 18 oder 19 heiraten, ein Stück Land von ihrem Vater erben, eine Familie gründen und zwischen Kräuterkunde und Geburtshilfe die wesentlichen Kenntnisse und Fertigkeiten von ihrer Mutter lernen. Wäre da nicht ihr Bruder Tyler gewesen, der sie ernsthaft ermutigte, über ein College-Studium nachzudenken. Immerhin musste sie dafür nur einen einzigen lausigen Test bestehen. Den ACT des gleichnamigen American College Testing Programs, der die Hochschulreife der Jugendlichen in den USA mithilfe eines standardisierten Leistungstests feststellt. Mit der Brigham Young University, BYU, gab es außerdem eine mormonische Universität, die auch häuslich unterrichtete Bewerber aufnahm. Also beschloss Tara, sich eine Chance zu geben und für die Prüfung zu lernen. Das war zunächst schwerer als gedacht. Sie hatte nach der Division nichts mehr in Mathematik gelernt und verstand nur Bahnhof, als sie sich plötzlich mit den Grundlagen der Algebra konfrontiert sah. Ihre Mutter musste ihr erst erklären, dass die Buchstaben in den Gleichungen für Zahlen standen, woraufhin Tara sich einen guten Monat lang mit den einfachsten Übungen wie der Bruchrechnung beschäftigte. In der Nacht vor dem ACT tat sie kein Auge zu. Sie hatte noch nie in ihrem Leben an einer Prüfung teilgenommen und erst vor kurzem angefangen, systematisch und methodisch zu lernen. Die BYU aber war eine wettbewerbsorientierte Hochschule, die mit einer Punktzahl von 27 ein vergleichsweise hohes Testergebnis für die Zulassung voraussetzte. Tara hatte sich von Anfang an keine großen Chancen ausgerechnet und war regelrecht überrascht, als sie immerhin 22 Punkte erzielte. Das war zwar nicht genug für die BYU, aber dennoch wesentlich näher dran als erwartet. Tara war von dem Überraschungserfolg beflügelt und lernte umso motivierter für die Wiederholung des Tests. Sie schrieb den ACT erneut und landete diesmal bei stolzen 28 Punkten. Ein paar Wochen später hatte sie eine Zusage der BYU in der Tasche. Jean versuchte verzweifelt, sie doch noch von ihren Plänen abzubringen. Gott habe zu ihm gesprochen und sei verärgert über ihre Entscheidung. Doch Faye bestärkte ihre Tochter darin, ihrem Herzen zu folgen. 3 Tage vor ihrem 17. Geburtstag fuhr Tara mit ihrer Mutter nach Utah, um ein neues Leben zu beginnen. Blink Nummer 6. Nach ihrer Ankunft am College hatte Tara mit ihrer Andersartigkeit und all dem neuen Wissen zu kämpfen. Tara trat den großen Umzug vom Elternhaus nach Provo, Utah, mit vergleichsweise leichtem Gepäck an. Einem Dutzend Dosen Pfirsiche und einer Mülltüte voller Klamotten. Das war's. Und es sollte nicht lange dauern, bis sie sich ihrer Andersartigkeit empfindlich bewusst wurde. Sie hatte 2 Mitbewohnerinnen im Studentenwohnheim. Als erstes traf sie Shannon, die sich ihr in einer plüschig-pinken Pyjamahose und einem hautengen Hemdchen mit Spaghetti-Trägern präsentierte. Tara war noch dabei, den Anblick von Shannons nackten Schultern zu verarbeiten, als diese sich umdrehte. Auf ihrem Rücken prangte ein Tattoo mit dem Schriftzug Juicy, was übersetzt so viel wie scharf oder sexy bedeutet. Das war für den Anfang dann doch zu viel des Guten und Tara flüchtete auf ihr Zimmer. Dann traf sie Mary, von der sie zumindest auf den ersten Blick weniger schockiert war. Das änderte sich, als Mary an einem Sonntag einkaufen ging und den WG-Kühlschrank mit einer Wochenration Lebensmittel ausstattete, ausgerechnet am heiligen Tag des Friedens und der Ruhe. Ein so unverfrorener Verstoß gegen die Gebote Gottes ließ Tara erneut in ihr Zimmer flüchten. Tara spürte zum ersten Mal, welch gewaltige Kluft zwischen ihr und der Welt da draußen klaffte. Und dann war da noch die Stadt selbst, dieser hektische Moloch voller seltsamer Geräusche, in dem es nirgends wirklich ruhig zu sein schien. Am nächsten Tag nahm sie auf dem Weg zur Uni prompt den Bus in die falsche Richtung. Auch das College machte ihr zu schaffen. Sie belegte Einführungskurse in Englisch, amerikanischer Geschichte, Musik, Religion und westlicher Zivilisation. Doch was sollten all die unbekannten Begriffe wie bürgerlicher Humanismus oder englisch-schottische Aufklärung bedeuten, die die Seiten ihrer Kursbücher durchsetzten und dunkel und bedrohlich wie schwarze Löcher alle anderen Wörter mit sich in die Bedeutungslosigkeit sogen? Tara war völlig verloren. In ihrem Seminar zur westlichen Zivilisation fasste sie sich ein Herz, um nach der chiffrierten Bedeutung eines dieser kryptischen Fremdwörter zu fragen. Die Reaktionen waren absolute Stille und fassungslose Blicke. Sie wusste nicht, was der Holocaust war. Tara schnitt entsprechend miserabel in den ersten Lernkontrollen ab. Doch sie ließ sich auch dieses Mal nicht unterkriegen. Sie lernte mit eisernem Willen weiter und hatte am Ende des Semesters überall Bestnoten, außer in westlicher Zivilisation. Blink Nummer 7. Tara tat sich trotz gesundheitlicher und finanzieller Probleme auch auf dem College noch schwer, Hilfe anzunehmen. Die familiäre Indoktrination hatte dafür gesorgt, dass Terras Misstrauen gegenüber der Regierung und staatlichen Institutionen tief und hartnäckig verwurzelt war. Es waren erst ernsthafte gesundheitliche und finanzielle Probleme nötig, bis sie sich durchringen konnte, fremde Hilfe anzunehmen. Tara war nach wie vor knapp bei Kasse. In den Semesterferien blieb ihr daher keine andere Wahl, als ihrem Vater auf dem Schrottplatz in Idaho zur Hand zu gehen. Eines Morgens aber wachte sie mit starken Ohrenschmerzen auf. Charles, ihr Freund aus der Zeit der gemeinsamen Theaterproben, drängte sie, die Schmerzen zumindest symptomatisch mit Ibuprofen zu lindern, wenn sie sich schon nicht ärztlich untersuchen ließ. Tara lehnte ab. Sie hatte ihr Leben lang bei körperlichen Beschwerden nichts anderes von ihrer Mutter verabreicht bekommen als pflanzliche Mittel wie Tinkturen aus Lobelia und Helmkraut. Pharmazeutische Arzneimittel waren ihrer Mutter zufolge eine besondere Art von Gift und somit gefährlich. Nur hatten die pflanzlichen Heilmittel die Beschwerden nie gelindert. Dieser Schmerz aber war so akut, dass Tara irgendwann doch die von Charles angepriesene Tablette akzeptierte. Sie war völlig schockiert, als das Stechen im Ohr bereits nach 20 Minuten wie durch Zauberhand nachließ. Die Skepsis gegenüber der medizinischen Zunft war damit allerdings noch lange nicht überwunden. Ein paar Monate später wurde Tara mitten im Semester von starken Halsschmerzen geplagt. Ihre Mitbewohnerin musste sie lange zu einem Arztbesuch überreden und am Ende eigenhändig ins Krankenhaus schleifen. Tara war noch nie zum Arzt gegangen und wusste schlichtweg nicht, wie genau sie ein solches Unterfangen bewerkstelligen sollte. Allmählich aber machte ihr Misstrauen einer leisen Neugierde Platz. Immerhin hatte sie nun schon zum zweiten Mal Hilfe seitens des geheimnisvollen Apparats erfahren, den sie ihr Leben lang gefürchtet hatte. Ihr Widerwillen, Hilfe anzunehmen, erstreckte sich jedoch auch auf andere Lebensbereiche. Sie hatte bereits diverse Nebenjobs angenommen, war aber nach wie vor chronisch pleite. Sie konnte sich weder die Lehrbücher für die Uni leisten, noch den Zahn behandeln lassen, der inzwischen abgestorben war und in ihrem Mund vor sich hin faulte. Der Priester, mit dem sie regelmäßig sprach, wollte ihr einen Scheck ausstellen, um wenigstens die Zahnbehandlung zu ermöglichen, doch Tara schlug auch diese Hilfe aus. Der Priester überredete sie schließlich, sich um eine staatliche Studienförderung zu bewerben. Selbst das brauchte gewaltige Überzeugungsarbeit, aber Tara bekam das Stipendium und konnte endlich ihren Zahn behandeln lassen. Blink Nummer 8. Durch die Bildung am College begriff Tara, wie sehr sie von ihrem Vater indoktriniert worden war. Die Entscheidung, sich tatsächlich für eine staatliche Studienförderung zu bewerben, kostete Tara ungeheure Überwindung. Doch ihre Willensstärke wurde belohnt. Sie konnte sich erstmals von ihren finanziellen Sorgen befreien. Sie war erst 19, wurde mit einem regelmäßigen Betrag unterstützt und konnte sich plötzlich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren. Nach einem holprigen Start mit eher mittelmäßigen Ergebnissen war inzwischen ihre Neugier entfacht. Sie stürzte sich geradezu in ihr Studium und die Welt, die sich ihr durch all das neue Wissen erschloss. Dabei fand sie auch mehr über sich selbst und ihre Familie heraus. In einem Einführungsseminar zu den Grundlagen der Psychologie hörte sie erstmals den Begriff bipolare Störung. Die Folie, die der Dozent an die Leinwand projizierte, listete die folgenden Symptome auf: Depression, Manie, Paranoia, Euphorie, Größen- und Verfolgungswahn. Jeder dieser Begriffe fuhr ihr wie ein Blitzschlag ins Bewusstsein. Sie alle trafen wie die Faust aufs Auge auf ihren Vater zu. Auf seine paranoide Angst vor der Regierung und dem medizinischen Establishment sowie auf seine euphorische Vorbereitung auf den Tag des jüngsten Gerichts. Auf die extremen Pole, zwischen denen er sich seit sie denken konnte, bewegte. Tara verschlang alles an Literatur, was sie zu dem Krankheitsbild finden konnte. Je mehr sie las, desto mehr begriff sie, wie sehr ihr Vater sie und ihre gesamte Familie mit seinen Wahnvorstellungen indoktriniert hatte. Wie sehr ihr eigenes Weltbild von seinen Ängsten und Hoffnungen bestimmt war. Sie war wütend, verletzt. Sie und ihre Geschwister hatten den Preis für sein krankhaftes Verhalten bezahlt und ihre gesamte Kindheit über in einem Dauerzustand aus Angst und Alarmbereitschaft gelebt. Doch mitten in der Phase des Erwachens schrillte eines Morgens ein Anruf ihrer Schwester Audrey. Ihr Vater liege im Sterben und Tara müsse sich beeilen, wenn sie sich noch verabschieden wolle. Der Benzintank einer Maschine war direkt vor Jean explodiert. Sein Gesicht war zur Hälfte entstellt. Hände, Schultern und Brust waren mit schweren Verbrennungen überzogen. Aber natürlich wollte er auch jetzt lieber sterben, als sich ins Krankenhaus bringen zu lassen. In der Nacht nach dem Unfall setzte sein Herzschlag zweimal aus. Alle waren sich sicher, dass er den Morgen nicht mehr erleben würde. Aber wie durch ein Wunder überlebte Terras Vater. Blink Nummer 9. Terra kam zunächst im Rahmen eines Austauschs nach Cambridge und erhielt später ein Stipendium für einen kompletten Aufbaustudiengang. Als Terra an die BYU in Utah kam, hatte sie ursprünglich Musik studieren wollen. Doch je länger sie im College war, desto mehr wuchs ihr Interesse an Geschichte und Politik. Ihre aufkeimende Leidenschaft blieb auch ihren Dozenten nicht verborgen. Eines Tages fragte sie einer ihrer Professoren, ob sie schon einmal von Cambridge gehört hatte. Hatte sie nicht. Das sei eine Universität in England und eine ziemlich gute noch dazu. Der Professor plane ein Austauschprogramm, für das sie sich bewerben solle. Terra bewarb sich und erhielt die Zusage für einen Platz im Austauschprogramm mit der berühmten University of Cambridge. Bei ihrer Ankunft am King's College verschlug es ihr buchstäblich die Sprache. Einen so schönen und magischen Ort wie diesen hatte sie noch nie zuvor gesehen. Die ersten Wochen mit all den interessanten Vorlesungen vergingen wie im Flug. Dann wurde jedem Studierenden ein Professor zugewiesen, der ihn bei seinen Forschungsvorhaben betreute. So lernte Terra Jonathan Steinberg kennen, einen US-amerikanischen Neuzeithistoriker, der besonders für seine Arbeiten zum Holocaust geschätzt wurde. Steinberg nahm jedes Wort und jedes Komma ihrer Aufsätze unter die Lupe, denn für ihn war eine schlechte Schreibe Ausdruck dürftiger Überlegung. Bei so viel Akribie machte sich Terra auf das Schlimmste gefasst, als sie ihre Seminararbeit einreichte. Steinberg aber sagte, ihr Essay wäre einer der besten, den er in seinen 30 Jahren in Cambridge gelesen hätte. Er versprach ihr sogar, sie bei ihrer weiteren akademischen Laufbahn zu unterstützen. Egal, wo sie ihren Master machen wolle, er würde dafür sorgen, dass man sie annimmt. Terra konnte das so recht nicht glauben. Zwar wollte sie liebend gern in Cambridge studieren, jemand wie sie gehörte ihrem Gefühl nach jedoch nicht an einen Ort wie diesen. Doch Professor Steinberg hielt Wort. Noch vor Ende ihres Bachelorstudiengangs an der BYU hatte Terra bereits ein Stipendium für ein Masterstudium in Cambridge in der Tasche. Das Gewicht von Steinbergs Fürsprache machte aus ihr die dritte Studierende der BYU, die je ein Vollzeitstipendium für Cambridge erhalten hatte. Zu Hause in Idaho wurde sie über Nacht zur Berühmtheit. Sie wurde für die Campus-Zeitschrift interviewt und war sogar im Fernsehen zu sehen. Blink Nummer 10. Terra fing gerade an, sich in Cambridge wohlzufühlen, als die Gewalttätigkeit ihres Bruders Sean erneut zum Problem wurde. Terras zweite Ankunft in Cambridge war nicht weniger eindrucksvoll als die erste. Alles am Trinity College verströmte eine Aura von historischer Bedeutsamkeit und Schönheit. Dieses Mal aber kam Terra nicht als Gast nach England. Sie hatte ihr eigenes Büro, an dessen Tür ihr Name prangte, und lauter Papiere, die bekräftigten, dass sie hierher gehörte. So begann sie Schritt für Schritt, sich zu integrieren. Sie zwang sich, so lange unbeholfen auf ihre Kommilitonen zuzugehen, bis sie so etwas wie einen kleinen Freundeskreis hatte. In der Folge kam es zu lauter Premieren. Sie wurde zum ersten Mal gefragt, ob sie Lust hätte, sich auf einen Kaffee zu treffen. Terra hatte sich noch nie auf einen Kaffee getroffen, denn Kaffee war in ihrer Kirche verboten. Sie trank zum ersten Mal Wein und reiste gegen Ende des Semesters mit ein paar Freunden nach Rom. Sie fühlte sich so wohl und gut aufgehoben, dass sie sich endlich traute, sich anderen gegenüber zu öffnen. Sie führte angeregte und ehrliche Gespräche, in denen sie auch von sich und ihrer Familie erzählte. Von ihrem wahnsinnigen Vater, dem Schrottplatz und ihrer Jugend ohne Schule. Zu Hause in Idaho aber braute sich derweil ein Gewitter zusammen. Schließlich erhielt sie einen Brief von Audrey und ihre Vergangenheit holte sie ein. Audrey offenbarte ihr, dass Sean auch ihr gegenüber handgreiflich geworden war, und zwar mehrmals über viele Jahre hinweg. Es war Terra nie in den Sinn gekommen, dass Audrey genauso unter Seans Aggressionen gelitten haben könnte wie sie. Niemand in der Familie verlor je ein Wort darüber und ihre Mutter hatte stets so getan, als wisse sie von nichts. Inzwischen war Audrey aber fest entschlossen, ihre Eltern mit der unbequemen Wahrheit zu konfrontieren. Und dafür brauchte sie Terras Unterstützung, denn andernfalls würde ihr niemand glauben. Also sprach Terra mit ihrer Mutter Faye, die daraufhin ihre Hilfe zusicherte. Faye wusste, dass sie ihre Töchter hätte schützen müssen und versprach, Jean von Seans Wutausbrüchen zu erzählen. All das fiel in eine Zeit, in der die Familie überraschend blühende Geschäfte machte. Die heimische Heilkräuterproduktion hatte sich nach und nach zum Renner gemausert und Jean und Faye erhielten sogar ein Übernahmeangebot in Höhe von schwindelerregenden 3 Millionen Dollar. Selbstverständlich lehnten sie ab. Blink Nummer 11. Terras Emanzipation stand in scharfem Kontrast zu Seans Gewaltausbrüchen und der Ignoranz ihrer Eltern. Terra blieb auch weiterhin eine wissbegierige und erfolgreiche Studentin. Sie verschlang ihre Literatur und beschäftigte sich intensiv mit dem Feminismus. Zu Hause in ihrer Familie war ihr der Begriff allenfalls als Rüge oder abfälliges Schimpfwort begegnet. Sie war in einer patriarchalischen Welt aufgewachsen, in der die Männer die Entscheidung trafen und die Frauen folgten. Sie kümmerten sich um die Erziehung der Kinder, den Haushalt und den Herd. Sie hüteten das Heim und ansonsten ihre Zunge. Terras feministische Lektüre aber öffnete ihr die Augen. In den Texten fand sie endlich eine Sprache für die Beklommenheit und Enge, die sie in ihrer Rolle als Frau seit jeher empfand. Je mehr sie las, desto besser lernte sie sich selber kennen. Sie begann, sich auch mit dem Mormonentum auseinanderzusetzen, und zwar nicht nur als religiöse Strömung, sondern als ideologisches Konstrukt. Was ihr früher normal und im wahrsten Sinne gottgegeben vorkam, erschien ihr plötzlich repressiv und radikal. Ihr Wissensdurst machte sie fleißig und erfolgreich. Während eines ihrer Aufenthalte zu Hause in den USA erfuhr sie, dass sie eine Stelle als Doktorandin erhalten hatte. Sie würde in Cambridge promovieren. Doch ihr persönliches Glück wurde erneut von den Querelen innerhalb ihrer Familie überschattet. Dieses Mal fing es damit an, dass Sean Audrey for Terra als falsches Miststück bezeichnete und schwor ihr, früher oder später eine Kugel in den Kopf zu jagen. Terra sah sich gezwungen, ihrem Vater von Seans düsteren Drohungen zu erzählen, doch Jean verlangte Beweise. Als die drei Geschwister sich mit ihren Eltern zur offenen Aussprache trafen, drückte Sean Terra eine blutverschmierte Klinge in die Hand. Mit dieser verstörenden Geste hatte er nun auch ihr vor allen anderen gedroht. Jeans Antwort bestand in einer zweistündigen Predigt über Gott und seinen Segen und am Ende nahmen sich Sean und Terra in den Arm. Doch ihr Friede war falsch und währte nicht lange. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Cambridge drohte ihr Sean am Telefon, dass er sie umbringen werde. Faye beschwichtigte, er meine es nicht so, und Jean verlangte Beweise. Man könnte auch sagen, dass ihre Eltern beschlossen hatten, Sean zu schützen, statt Terra zu unterstützen. Sie sei hysterisch und habe eine verzerrte Wahrnehmung der Dinge. Sie sei mit ihren haltlosen Unterstellungen sogar drauf und dran, die Familie zu zerstören. Blink Nummer 12. Terra hat sich ihre Bildung und individuelle Freiheit hart erkämpft, dabei aber ihre Familie verloren. Nachdem Terra im Rahmen ihrer Promotion ein Stipendium für einen Forschungsaufenthalt in Harvard bekommen hatte, erhielt sie eine E-Mail von ihren Eltern. Sie wollten sie besuchen. Sie hätten bereits die Flüge gebucht und würden in ihrem Zimmer im Wohnheim übernachten. Die Stippvisite entpuppte sich als eine Art jüngstes Gericht, bei der sie vor die folgende Wahl gestellt wurde. Entweder sie entschied sich für das Leben und die Realität ihrer Eltern, oder sie stellte ein für allemal eine unannehmbare Bedrohung für die Familie dar. Jean gelobte, Gott habe zu ihm gesprochen. Terra sei offensichtlich vom Teufel verführt worden, doch noch bestehe Hoffnung. Ihr Vater käme im Auftrag des Herrn, um ihr den priesterlichen Segen zu überbringen. Im Mormonentum sind Priester Gottes rechtmäßige Stellvertreter auf Erden. Durch sie kann er wirken, um die Kranken zu heilen und die Abtrünnigen zu läutern. Wenn sie das Angebot annahm, würde sie einen Priester der heimischen Gemeinde von all ihren Sünden befreien. Das bedeutete aber auch, dass sie ihre Weltanschauung mit der Wahrheit ihrer Eltern synchronisierte. Sie dürfte nicht länger an ihrer Version der Dinge festhalten, nach der Sean sie über Jahre hinweg brutal behandelt und zuletzt bitterböse bedroht hatte. Er sei geheilt, und jedes Wort gegen ihn sei ein Werk des Teufels. Terra konnte sich nicht darauf einlassen. Sie erfuhr, dass Audrey vor die gleiche Wahl gestellt worden war und am Ende wohl eingelenkt hatte. Sie hätte ihren Frieden darin gefunden, ihre Realität gegen die ihrer Familie einzutauschen. Terra jedoch war schon zu weit von alledem entfernt. Sie war zu einer Reise aufgebrochen, die über Bildung und Wissen zu ihr selbst und ihrer eigenen Wahrheit führte und die kleingeistige Ideologie des religiösen Fanatismus ihrer Eltern entlarvte. Wenn sie jetzt klein beigab, würde sie sich selbst und all dieses mühsam erworbene Wissen verraten. Terra lehnte ab und ihre Eltern gingen. In diesem Moment war klar, dass sie endgültig verloren hatte. Daraufhin fiel sie in ein monatelanges Tief. Sie war außerstande zu lernen und sah den ganzen Tag lang fern. Ihre Apathie und Orientierungslosigkeit hätten sie beinahe ihre Promotion gekostet. Doch irgendwann raufte sie sich zusammen. An ihrem 27. Geburtstag reichte sie ihre Doktorarbeit ein und durfte sich kurz darauf offiziell Dr. Westover nennen. Heute hat Terra zu dreien ihrer Brüder sowie ihrer Tante und ihrem Onkel ein enges Verhältnis. Ihre Eltern aber hat sie seit Jahren nicht gesehen. Das waren die Blinks zu Befreit von Terra Westover. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Terra Westover in einer mormonischen Familie und ohne jede Schulbildung aufwuchs. Sie wurde mit der weltfremden Weltanschauung ihrer Familie indoktriniert, die vor allem vom religiösen Fanatismus und den Verschwörungstheorien ihres bipolaren Vaters geprägt war. Je weiter Terra den Weg der Bildung und Emanzipation entlang schritt, desto mehr fand sie auch über sich selbst und ihre Familie heraus. Ihre Eltern stilisierten ihre zunehmend kritische Distanz zur Bedrohung für die Familie und setzten ihr die metaphorische Pistole auf die Brust. Tara entschied sich für ihre Freiheit und verlor damit ihre Familie. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff befreit und teile deine Gedanken mit uns.